Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der, ja, ich muss es mit Trauer, mit fast gebrochener Stimme, muss ich es sagen, bei der letzten Folge unseres Podcasts Alles außer Corona. Es begrüßen Sie Klaus Eckel.
Guten Nachmittag diesmal, ja. Vormittag.
Vormittag, ja. Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Und für mich mitten in der Nacht begrüßt sie Michael Nirvarani. Es ist jetzt, wir müssen das jetzt gleich sagen, es ist 11.21 Uhr.
Ja.
Für einen Kabarettisten und eine Kabarettistin weiß ich gar nicht, ob man das gendern muss, weil ich glaube, dass die Kabarettistinnen doch früher aufstehen als die Kabarettisten. Eigentlich mitten in der Nacht, oder?
Na, eigentlich, wir haben nicht gewusst, ob wir fragen sollen, bist du noch wach oder bist du schon wach?
Ich bin schon wach, habe aber, gebe es zu, wenig geschlafen, gestern in der Nacht noch lange. Was Kabarettisten auch tun, weiß gar nicht, ob man es gendern muss, ob das die Frauen auch machen, sinnlos herumgesessen die ganze Nacht und mich vorm Sterben gefürchtet. Aber sonst ist mir gut gegangen.
Aber die Blässe ist dir noch ins Gesicht geschrieben. Also da
ein sehen bisschen, man, gell?
Die Blässe.
Ich glaube, das ist das Licht.
Aber ja, also, das ist gleich eine schöne Frage. Sitzt man überhaupt sinnlos herum, wenn man sich zumindest vorm Sterben fürchtet?
Ob das
ist,
nicht schon?
Ist es dann noch sinnlos?
Also nein. Aktives Rumsitzen ist das.
Ja, wenn man in Panik vorm Tod ist aktives Herumsitzen.
Ich habe gestern nichts gemacht. Na, hast du wenigstens gefürchtet? Ja, gefürchtet habe ich mich. Na bitte. Ich
stell dir mal vor,
so viel erlebt. Ich hab den ganzen Tag so Panik gehabt. Das war super.
Stell dir mal vor, beim Fürchten verbrennt man Kalorien. Wie schlank wäre Österreich?
Die sogenannte Pandemie-Diät.
Ja, nur fit durchs Zittern. Durchs Zittern, ja. Kommt eine Erschlankung zustande. Aber weil du gesagt hast, das letzte Mal, wir haben jetzt offiziell beschlossen, das letzte Mal, aber der geeichte Österreicher hat das letzte Mal schon bei ungefähr 25 Jörg Haider-Reden damals gehört und er ist immer wieder zurückgekommen. Das heißt, der gelernte Österreicher nimmt jeden Ausdruck von das letzte Mal. Da ist jemand bei dir hinten vorbeigegangen.
Ja. Ja.
Das war die Flitzerin von Gernot.
Die Flitzerin von Gernot auf der Suche nach einem neuen Job.
Bei mir ist der gesamte Verlauf der Generationen. Es ist nicht eine Momentaufnahme, bei mir siehst du einfach alles. Es ist eine ganze Geschichte, die erzählt wird.
Eine Generation von Flitzer.
Aber Oma, da ist gerade eine Frau mit einem Kinderwagen vorbeigegangen. Die will gerade zu dir in die Praxis, merkt aber nicht, dass du gerade Podcast aufnimmst.
Schau, ob sie einen Laptop, hat im Kinderwagen.
Fehlt ein iPad, an das man sich nicht erinnert.
Ist der Blümel schon wieder beim Untersuchungsausschuss? Hat er schon wieder Hausdurchsuchung?
Entweder, naja, ich weiß nicht. Das ist hier meine Praxis. Entweder Gesundenuntersuchung oder Untersuchungsausschuss.
Wieso bist du eigentlich im Garten jetzt, im frühen, im Grünen?
Ich bin eigentlich fast in meiner Praxis. Deswegen, und die ist glücklicherweise neben dem wunderschönen Augarten. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich mich in die Praxis hineinsetze.
Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, beim letzten Podcast haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Es gibt eine Menge Statisten, die wir für den Oma engagiert haben. Es wird in wenigen Minuten hinten eine Elefantenherde mit Hannibal hinter ihm vorbeigehen.
Die geht aber hinter dem Schimpfleiter, da war es billiger. Jetzt, wir können alles erzählen, was hinterm Gestrüpp vom Oma passiert. Ganz großer Aufwand, das sieht man leider alles nicht.
Ihr seht jetzt, was hinter mir ist, aber wenn ihr sehen könntet, was vor mir ist, irre.
Ja, das heißt
ja, ganz gut. ich probe schon wahnsinnig viel, das neue Stück Reset.
Ja.
Bin ein bisschen froh, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche den Podcast machen, aber auch schon etwas traurig.
Ja, es ist auch so ein Mischung bei mir. Aber ich meine, Nia, du probst ja, du fallst ja von einer Probe, stolperst du ja gleich in die nächste Probe, oder?
Ja, das war Stolpern, ist auch sehr gut. Ich stolper auch während der Probe durch den Text.
Man stolpert ja auch oft Karrieren hinauf, von dem her. Frag den Blümel, wie es ihm passiert ist. Darf ich heute Werbung machen? Ich glaube, nach 14 Jahren unbezahlter Podcast-Dase möchte ich einmal Werbung hier präsentieren, damit ich halt bei der letzten Folge, ich habe ja, mein Buch ist jetzt herausgekommen, übrigens beim Verlag von Michael Nevarani, das heißt, wir sind auch weiterhin miteinander verbunden. Du wirst dich durch die Verluste des Buchs an mich erinnern weiterhin. Und ich habe alles mit gelbem Zettel, weil heute ist Lesung im Thalia, also mit Bernhard Murg, der übrigens großartig in der neuen Simple Revue wieder spielt, wie alle dort super spielen, das muss man jetzt auch mal sagen. Wenn es der Nia sagt, wirkt es so, als wäre es natürlich der, der Regie macht und schreibt. Aber wirklich unbedingt anschauen, großartig, jeden, der jetzt den Podcast anschaut. Und wenn ihm dann ganz fad ist am Heimweg, dann noch dieses Buch kaufen. Allerdings von mir jetzt am Markt. Und ja, sie kaufen es ohne gelbe Zettel, aber jeder, der es kauft, kriegt von mir gelbe Post-its zugeschickt.
Klaus, es ist, jetzt muss ich dir auch ein Lob aussprechen, es ist ein großartiges, unglaublich lustiges und gescheites Buch. Also ich habe es nicht gelesen, aber das ist schon deutlich. Ich habe auf der Homepage vom Verlag habe ich das gelesen.
Aber du kannst es extrem schön aufsagen.
Ja, ich kann es gut aufsagen. Nein, wirklich. Ich habe bis jetzt nur von Leuten, ich habe es ja schon ein paar Mal auch weiter geschenkt.
Irgendwie muss es ja loswerden.
Weil das Lager zu klein ist. Also es waren genau 3 Leute und die waren alle wahnsinnig.
Ich war ja einer davon.
Ah ja.
Oma, hast du es gelesen?
Ich habe es auch schon gelesen. Ja, es ist sehr, sehr lustig.
Es ist wirklich sehr lustig.
Also nämlich auf Seite 2 schon. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber da habe ich dem Klaus gleich geschrieben. Super Zitate, sehr, sehr lustig. Ich werde alles, was ich drinnen lese, für meine künftigen Programme fladern.
Deswegen habe ich es ja geschrieben, Oma. Ich wollte dir einen Text schreiben. Und
mein übernächstes Solo heißt allerdings.
In den nächsten 4 Jahren, jeder Kabarettist, und Kabarettistin weiß ich gar nicht, ob es Gendersmull auf Frauen so viel stellen, jeder Kabarettist hat eine Nummer, wo ein Gegenstand mit ihm redet.
Bei mir ist es ein Skalpell.
Nein, ich kenne das Buch gar nicht. Ich habe das Buch gemacht. Das ist ein Zufall. Ich kenne das Buch gar nicht. Nein, es ist vor allem so entzückend, weil diese Gegenstände, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die jetzt gerade den Podcast auf Stopp drücken, auf Pause drücken, damit sie zum Thalia laufen und oder zum Morava, um das zu kaufen. Jetzt ist der Oma kurz weg.
Ja, es kam ein Anruf rein.
Alles klar. Also für alle, die jetzt nicht wissen, dass es das Buch gibt und worum es geht. Es geht darum, dass der Klaus in einem Storage arbeiten muss.
Verrat nicht zu viel, Nia.
Ja, aber das ist ja nur das Setup. Das ist so, wie wenn du bei Jurassic Park sagst, es geht um Dinosaurier. Mehr habe ich noch nicht gesagt.
Bei Titanic geht es immer schief, genau.
Aber ja. Ich finde es schön, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, Klaus, aber ich finde es schön, dass du mit Gegenständen sprechen kannst.
Ja, das ist, ich sage ja auch im Buch, ich bin der Franz von Assisi der Gegenstände. Ich habe es mit dir jahrelang probiert.
Man könnte dich auch der Gramuri-Flüsterer nennen.
Der Gramuri-Flüsterer ist aber auch schön. Wir haben lang Titel gesucht. Gramuri-Flüsterer wäre aber auch wunderbar, ja. Der Gramuri-Flüsterer.
Aber glaubst du, kennt man das Wort Gramuri noch?
In Deutschland glaube ich nicht, aber in Österreich schon.
Ja.
Man könnte es Deutsch machen als Trödelflüsterer.
Ja.
Ja, ist schon wieder nicht so lustig.
Oder Krempel, aber Gramuri ist am besten.
Ja.
Na, weißt du, was am schönsten ist? Gschisti Gschasti, Flüsterer. Gschisti Gschasti ist ein Wort, das es nie in den Duden geschafft hat und alles beschreibt, was in meinem Laden und so weiter.
Gschisti Gschasti. Gschisti Gschasti, genau, ja.
Das ist kommt aus dem Tschechischen wahrscheinlich, oder?
Also wahrscheinlich, ja, müsste man echt nachschauen. Das ist interessant. Ich weiß auch nicht, wo Gramuri herkommt.
Ja.
Sicher auch aus dem Tschechischen.
Aus dem Englischen, Gramuri.
Ja, das ist vielleicht eine interessante Zuschauerfrage, die Sie uns beim nächsten Lockdown, wenn wir wieder drinnen sitzen im Oktober, dann beantworten. Wir steigen dann mit dieser Antwort ein im Oktober, wenn wir wieder
drinnen sitzen. Glaubst du, dass wir wieder einen Podcast haben werden, Burschen?
Ja.
Glaubt ihr schon?
Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der sich auskennt.
Ja. Hat sich der schon mal ausgekannt oder kennt er sich erst jetzt aus?
Nein, der hat sich schon jahrelang damit ausgekannt.
Okay.
Und der hat es so formuliert, wir sind im September, Oktober Lockdown gefährdet.
Gefährdet?
Es ist nicht sicher, dass es passiert muss, aber die Wahrscheinlichkeit steigt.
Entschuldige, nie, aber das so toll kennt er sich nicht aus, weil die Aussage zu der, würde ich, mit wenig Kenntnis, würde ich diese Aussage auch treffen. Ich glaube, diese Aussage würde, könntest du von einem Kindergartenkind ja. vielleicht einfacher ja. ausdrücken, aber könntest du, das ist nicht mehr als ich weiß es nicht.
Ach, nein, es war natürlich der vierjährige Sohn.
Du würdest treffen, aber mit weniger Sicherheit. Du hättest eine Trefferquote ja. von 10% und er von 12.
Ja, das war der vierjährige Sohn einer unserer Kollegen, der das gesagt hat.
Also wenn er für diese Aussage 7 Jahre Virologie studiert hat, dann...
aber richtig, du, mein 2-jähriger Sohn hat jetzt quasi schon 3/4 seines Lebens Erfahrung mit dieser Pandemie. Und somit könnte man sagen, er ist der, ja. der... am weitesten ist.
Das ist richtig, natürlich.
Ich habe keinen 2-jährigen Sohn.
Ah, ja. Aber ja. Das ist aber interessant. Es gibt Kinder, die haben mehr Menschen mit Maske in ihrem Leben ja, ja. als ohne. Ja.
Ja. Das erlebe ich jetzt in meiner Praxis, dass Säuglinge, die sehr gewöhnt waren, an den Gesichtern Emotionen abzulesen, es trotzdem total gut schaffen, ausreichend mit den Augen der Erwachsenen zu kommunizieren. Ich finde sogar, jetzt sagt es nichts über meinen Grinser, ich finde sogar, dass manche Babys sich leichter tun, wenn alle in der Medizinumgebung eine Maske tragen, weil dieses na kleiner, glaube ich, wirkt manchmal relativ bedrohlich.
Ja, Moment mal, aber da steckt eine spannende Evolutionsfrage dahinter, weil Zähne zeigen hat eine ganz große Doppelbedeutung. Auf der einen Seite das Lächeln, auf der anderen Seite ich beiß dich jetzt. Ja? Vielleicht ist in der Wahrnehmung eines Säuglings eh besser, wenn du eine Maske trägst, weil das kennt das Lachen vielleicht noch nicht das Lachen, sondern eher steigt es ein mit dem, der will mich beißen jetzt.
Richtig, also dieses breite, das ist, nein, das ist richtig, Klaus. Das ist
wirklich, der frisst
dieses
mich.
Breite Grinsen ja. wirkt bedrohlich.
Ein Löwe verkleidet als Kinderarzt. Die beste Tarnung. Ja. Naja, aber wir merken trotzdem, wenn man jetzt unsere Gesichter so scannen würde über die letzten Monate, man merkt trotzdem Fröhlichkeit. Trotz der Blässe vom Nier, man merkt gewisse, jeder merkt, er hat wieder zu tun. Der Staat ist auch erleichtert, dass wir nicht an seiner Nabelschnur mehr hängen. Oder wir waren eigentlich nie gescheit dran. Aber wir hängen immer dran. Und ich glaube, das erfreut jetzt alle, oder?
Oh ja. Ja, absolut. Also es ist tatsächlich sehr anstrengend, was wir jetzt gerade machen, weil wir eben zusätzlich noch ein Stück, dieses Reset noch einmal produzieren. Wobei wir das ja schon mal gespielt haben, das ist eine Wiederaufnahmeprobe. Und ich bin sehr müde und erschöpft von der Arbeit. Und ich liebe es gerade, dass ich so erschöpft bin von der Arbeit und nicht innerlich zerbrochen bin, weil ich den ganzen Tag seit Monaten auf der Couch liege. Also es herrscht eine gewisse, bei uns allen auch große Spielfreude. Vielleicht hat man das auch bei der Premiere gemerkt.
Total.
Und gesehen, dass, total. Dass wir haben halt jetzt nicht einfach jetzt noch eine Premiere und jetzt machen wir mal unsere nächste Revue, sondern es ist tatsächlich bei allen eine Art Dankbarkeit, dass man einen Beruf ausüben darf.
Und das ist ein, möglicherweise der schöne Titel, Gott sei Dank bin ich so fertig.
Ja, das ist ein guter Titel. Gott sei Dank bin ich so fertig.
Gott sei Dank bin ich so fertig. Ich erlebe das auch. Gepaart mit der Müdigkeit ist aber die Antriebslosigkeit weg. Ich bin müde, aber nicht mehr so antriebslos.
Es ist, richtig. Es gibt nicht noch ungesünder ist.
Ja, weißt du, ob die Müdigkeit mit Antrieb nicht besser ist als keine Müdigkeit und Antriebslosigkeit.
Aber am besten ist antriebslose Müdigkeit, wo man sogar zu antriebslos ist, um das Gefühl der Müdigkeit herauszubringen.
Genau, wenn man sich beim auf der Couch liegen was verreißt.
Ja, das ist mir aber schon 2-mal passiert.
Ja, ja eben.
Ja. Haben wir
haben ein Thema, Klaus,
oder? Ja, ich hab nur das letzte Thema, was auf der Hand liegt, nur vorgeschlagen. Wie viele Abschiede führt man in einem Leben durch? Wovon muss man sich im Leben verabschieden? Das ist, glaube ich, die große Frage der vorläufig letzten Podcast-Folge, vor der großen Pause.
Ja, darf ich gleich deinen Buchtitel als Inspiration dafür nehmen? Du kannst dich ja zu einem großen Teil deines Lebens von Dingen verabschieden. Und meiner Ansicht nach, in meinem Leben tue ich das viel zu wenig und sammle dann Dinge, bis ich so viele Dinge habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die Dinge finde, die ich brauche. Und die sind unter den Dingen versteckt, die ich nicht brauche. Also ich finde, du hast ja oft die Grenze zwischen Messi, Sammler und Chaot sind fließend. Der eine sammelt Bücher, ich sammle Geräte, die allesamt zusammenarbeiten und zusammenspielen sollen. Natürlich auch Kabel, die die Geräte dazu bringen, sich miteinander zu verbinden. Und bei mir ist es so, aus dieser Leidenschaft, dass sich Dinge verbinden sollen, will ich mein gesamtes Leben, am besten auch die Familie, mit MIDI-Kabeln verbinden, damit alle sich synchronisieren können. Und wenn eine Taste gedrückt wird, spielen alle gemeinsam eine Melodie. Es ist irgendwie schon die Sehnsucht nach Harmonie. Zeitgleich ist das Verabschieden von Dingen das, was mich dazu bringt, dass ich das, was ich gerade brauche, viel schneller finde. Und das ist im Operationssaal, und dann bin ich schon wieder fertig, ist es ja die absolute Reduktion. Du sagst ja nicht in der Sekunde, wo du was brauchst, sagst du nicht Tupfer, Pinzette, Desinfektionsmittel, Handschuh und Mantel, sondern holst du seriell eins nach dem anderen, um die Ordnung des Arbeitens aufrechterhalten zu können. Fertig. Das heißt, Abschied jederzeit. Ich vor allem von Dingen, und das ist gar nicht so leicht, sich von Dingen zu verabschieden, die man ständig mit Menschen verbindet.
Na, ich glaube vor allem, dass ja die Ansammlung an Dingen, die wir in unserem Leben haben, Klaus, haben wir nicht darüber dieses Buch geredet? Eine Geschichte, ich glaube, es heißt sogar eine Geschichte der...
Die Kulturgeschichte der Gegenstände, nein, nicht so... es heißt irgendwie anders. Ich weiß von dem Engländer. Du hast
genau, so ein Wälzer, ja. Mhm. Der darüber schreibt, dass die Anzahl an Dingen, die wir, ein durchschnittlicher Mensch heute bis heute im 21. Jahrhundert besitzt, ist, glaube ich, das Zehnfache von dem, was ein Mensch vor 200 Jahren besessen hat. Und dass wir uns umgeben, einerseits mit sinnlosen Dingen, die man uns einredet, dass wir sie brauchen. Ich glaube, dass wir ja in Wahrheit ein Handy gar nicht brauchen. Die Wahrheit ist eigentlich die, dass wir ein Telefon, das wir die ganze Zeit bei uns haben, gar nicht brauchen. Weil das hat jetzt, ich weiß nicht, 30.000 Jahre funktioniert, seit wir von den Bäumen runter sind. Und plötzlich glauben wir, dass wir dauernd erreichbar sind. Die Neandertaler, der hat für was, also verstehst du, die haben sich alle nicht, ich meine, das Römische Reich hat ohne Handy funktioniert. Die französische Revolution hat ohnehin
vielleicht ist es genau deswegen zusammengebrochen.
Weil es keine WhatsApp-Gruppe gegeben hat. Ja. Hätte alles funktioniert.
Verstehst du? Also sogar so wirklich schwierige Sachen wie die französische Revolution, ja, also dass du den vom lieben Gott eingesetzten König absetzt und umbringst, ist auch ohne Handy gegangen. Die Dampfmaschine wurde ohne Handy erfunden. Sogar das Handy wurde ohne Handy erfunden. Also das Handy wurde ja ohne Handy erfunden. Die haben sie nicht gegenseitig angerufen, wie sie im Park spazieren waren. Also diese ganzen Sachen, vor allem die technischen, glaube ich, sind zum Großteil sinnlos.
Ich sage immer, dass der das erste Handy gehabt hat oder das allererste Telefon war ein sehr einsamer Mensch, weil der Rufwiener hat er angerufen. Also der hat ja... Außer er hat mit dem Telefon eine Mobilbox erfunden, vielleicht. Ja,
sich selber. Das Telefon wurde ja schon 1523 erfunden. Ja. Und es hat leider bis 1910 niemand einen zweiten Apparat gehabt.
Ja, genau.
Wurde immer vererbt.
Na, nein, das Telefon gibt schon 300 vor Christus und das zweite hat erst 1806.
Wenn es einen zweiten gab, mussten sie warten, bis es einen dritten und einen vierten gab, weil zuerst gab es nur 14 Telefone.
Ja.
Das ist eine schöne Szene, ist diese Familie, wo immer einer auf einen Anruf wartet, so 16. Jahrhundert, dem wird erklärt, hat fast was Mystisches. Nein, aber schau mal.
Aber zwei Sachen zu deinem Gedanken.
Ja.
Das eine ist, sehr spannend wäre ja die theoretische Frage, wenn wir im Nomaden wären, also wenn wir im Nomadentum leben würden. Wir haben ja deswegen so viele Dinge, weil wir nicht alle zwei Monate wegziehen müssten. Ich glaube, wir wären viel effizienter im Horten von Dingen, wenn das so wie früher die Berber und so weiter sehr regelmäßig wegen der Witterung und so weiter wegziehen müssten. Das Zweite, es gab in Köln eine Ausstellung, ich erwähne sie auch im Buch und ich finde sie wirklich sehr spannend, die hat geheißen Your House on Fire und da haben Leute Dinge auf eine Decke gelegt, die sie retten würden, falls ihr Haus brennt. Und das ist ganz interessant, das ist eine sehr spannende Frage deswegen, weil was ist dir wichtig? Und auch wenn du sagst, das Handy nicht, das Handy war fast immer dabei, auf jeder Decke. Und zwar deswegen natürlich, weil da auch die Fotos der Familie drauf sind und alte E-Mails und so weiter, Briefe von Leuten und so weiter. Das ganze Hirn ist ja ans Mobiltelefon ausgelagert. Was ich sehr schön gefunden habe weltweit, und ich habe das auch im Buch geschrieben, ist, die Leute retten ganz schnell ihre Dokumentenmappe. Also diese Sachen, also diese Pass und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner der Welt. Die Angst vor der Bürokratie, sich nochmal
noch einmal anstellen
müssen für den Meldezettel, für den Reisepass, für den Impfpass. Da sagt er, bevor ich noch zur Behörde gehe, rennt. Das ist großartig, finde ich.
Ja, ich renn noch einmal rein, ich hole den Meldezettel.
Das ist von Taiwan bis ins Waldviertel ziemlich ähnlich. Wir retten gerne Dokumentenmappen.
Nein, aber also, weißt du warum? Das musst du ja erklären, warum. Für mich ist es nicht die Dokumentenmappe, sondern das Medizinstudium. Für jede Prüfung, für die du monatelang solche Bücher lernst, bekommst du einen kleinen Zettel. Das Ganze ist jetzt zusammengefasst auf eine so dünne Mappe. Wenn die weg ist, ist es für mich, es stimmt eh nicht, natürlich kann man sich nachträglich ausdrucken lassen, aber das ist für mich so, als wäre das gesamte Wissen auch gelöst. Und da wollte ich eigentlich vorher hin. Du hast ja bis ins 14. Jahrhundert, war es möglich, in einem Leben das gesamte Wissen der Welt zu lernen und zu erfassen und seitdem nicht mehr. Und jetzt ist es so, dass du nicht einmal ein Viertausendstel des Weltwissens die Chance hast, das in deinem Leben zu erfassen. Und das ist was, wovon ich mich verabschieden muss, obwohl ich geglaubt habe mit Anfang 20, wo man vieles glaubt, dass ich irgendwann einmal schaffe, so viel wie möglich alles zu wissen und zu erfassen. Und das geht nicht. Es gibt ja diese Definition des Gehirns, es funktioniert eben nicht wie eine Festplatte, sondern es ist der einzige Datenträger, der immer besser wird und der immer mehr erfasst, je mehr Daten du bereits reingeladen hast. Aber trotzdem, man kann nicht alles erfassen und von dem Gedanken muss ich mich verabschieden. Alles geht sich leider nicht aus. Aber ich würde gern alles wissen, alles lernen, alles lesen. Aber schon, am meisten liest der Klaus und dann ihr. Somit ihr müsst mir einfach erzählen, was drin steht.
Wenn wir es uns merken.
Ja. Aber ist das nicht auch die Kränkung des neugierigen Menschen, dass er irgendwann in seinem Leben merkt, je mehr Wissen er sich aneignet, umso weniger hat er verstanden. Und natürlich, du lebst mit dieser kognitiven Dissonanz. Das heißt, du hast noch mehr Informationen und noch mehr größere Lücken des Verständnisses und eigentlich noch mehr Unsicherheit. Das heißt, die Hoffnung, dass Wissen bildet zwar, macht aber gegenüber dem Leben nicht sicherer. Das ist, finde ich, eine schmerzvolle Erfahrung. Ja? Deswegen, vielleicht manchmal hat man ja auch die Gedanken, Leute sich mit der Welt null auseinandersetzen. Und wir haben ja immer welche in der Regierung damit immer wieder sitzen, die uns das auch zeigen, wie das funktioniert. Ob die nicht glücklicher sind, anstatt man...
Bin ich überzeugt. Du hast absolut recht. Sicher, das macht dich viel glücklicher, wenn du viel weniger dich damit beschäftigst, was du alles nicht weißt.
Naja, das ist schon richtig. Dummheit ist natürlich ein Garantie für ein glückliches Leben. Das ist richtig. Aber man muss sich natürlich davon verabschieden, dass man die Gesamtheit der Wissenschaft beziehungsweise die Gesamtheit unserer Welt irgendwie überblicken kann. Da hast du recht, das ist eine Traurigkeit. Warum stehen denn hier so viele Bücher zu so vielen Themen herum? Weil ich möchte ja am liebsten von der Physik über die Chemie, über die Musik, ich möchte alles verstehen, warum das so ist, weil ich immer so auch das Bedürfnis gehabt habe, das zu begreifen, was da los ist. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich dann auf ein Gebiet spezialisiert oder wenn man dann merkt, dieses Gebiet liegt mir, und das liebe ich, das möchte ich. Ich glaube, dass man auch durch das Begreifen des Details eine Ahnung von der Gesamtheit kriegen kann. Weil letztendlich ist ja alles Physik. Also ja, alles, was passiert, basiert ja auf den physikalischen Gesetzen, weil die Schwerkraft ist die Schwerkraft, die vier Kräfte des Universums, die sind immer präsent.
Hat nicht Michio Kaku den unfassbar schönen Satz gesagt, die Chemie ist nur die Physik der Valenzelektronen?
Genau, ja.
Geil.
Genau. Ja, ja. Nur weil halt die Elektronen sich so verbinden.
Ja, es ist Physik. Alles ist Physik.
Es ist alles Physik. Das heißt, ich versuche dann immer mir zu denken, okay, ich kaufe mir immer noch ein Physikbuch, habe ich gerade wieder drei gekauft, verstehe nichts, ja, und bin aber mittlerweile damit zufrieden, dass ich das nicht verstehe.
Aber ich wollte... Und, ja, aber ich wollte... Nein, mit euch noch reden über diese vielen Abschiede, weil das hat mich wirklich beschäftigt, weil man hat ja in seiner, ob diese Abschiede, die man dauernd hat, man verabschiedet sich von seiner Kindheit, verabschiedet sich von der Schulzeit, man verabschiedet sich von einer Beziehung, man verabschiedet sich von einem Urlaub. Es ist sogar, es gibt, ob das nicht so Mini-Verletzungen hinterlässt bei uns Menschen, eine Mini-Kränkung, weil man weiß, das kriege ich nicht mehr. Ich finde es auch manchmal interessant, von Menschen, weil die Leute im Urlaub wen kennen und du weißt, den wirst du nie wiedersehen, nie wieder. Und trotzdem kann das keiner aus sprechen. Keiner, jeden kränkt es so sehr, dass er sagt, ja, wir hören uns irgendwie oder wir, heutzutage sagen wir, wir bleiben über Facebook in Kontakt. Aber in Wahrheit ist es ein Abschied für die Ewigkeit. Und diese dauernden Abschiede, mit denen muss man sich schon arrangieren, finde ich. Das ist, man verabschiedet auch sich von seinen körperlichen Fähigkeiten. Mit jedem Tag, wo du schwerer aus dem Bett aufstehst, merkst du das schon. Ja? Also du, es ist, ich glaube es schon.
Keinen sichereren Abschied als den Satz, vielleicht sehen wir uns einmal wieder.
Ja. Ja, wir bleiben in Kontakt.
Ja.
Rufen wir uns einmal zusammen.
Heißt ja. Eigentlich, ich möchte sie nie wiedersehen.
Nein, das heißt nicht, wir möchten. Nein, das glaube ich eben nicht. Das heißt, oft denke ich mal, es wäre schon, aber das wird sie nicht ausgehen. Oder es passt dir auch nicht. Kennst du das, wenn man, ich habe dir schon mal bemerkt, da lernst du im Urlaub ihn kennen, ja? Und du, also ich meine jetzt gar keine Frau, sondern irgendwelche anderen Menschen, ja? Und im Urlaub dort am Ort passt das total gut. Das, ja. Passt, das funktioniert, man versteht sich eine Woche hervorragend. Und dann kommen die irgendwie nach Österreich. Und man trifft dann da irgendwo auf der Ringstraße und geht mit denen essen. Und plötzlich flutscht es überhaupt nicht mehr. Ja. Weil diese Leute gehören dorthin verortet.
Erstens gehören sie dorthin und zweitens, glaube ich, passiert Folgendes. Du bist ja in einem fremden Land, in einem fremden Umfeld. Und sozusagen die Latte.
Es hat wirklich ein Unfall passiert, das ist kein Scherz, ich komme gleich, red's weiter.
Was ist passiert?
Ein Unfall.
Ein Unfall, Fahrradunfall, komm gleich.
Fahrradunfall. Ja. Da merkt man, dass er Arzt ist. Ich war nicht aufgestanden.
Ja, ich wüsste auch nicht, was ich tue. Ich meine, ich wäre schon aufgestanden, aber es wäre beim Fahrradfahrer nicht von Vorteil gewesen.
Stimmt ja nicht. Wir wären hingelaufen und hätten.
Der Fahrradfahrer hätte mit der letzten Luft hätte gesagt, bitte nicht angreifen.
Nicht, bitte verkaufen Sie mal Kapierchen.
Ich habe schon gelesen. Ich war schon fünfmal im Simpl und Ihr Buch habe ich schon zweimal.
Wir laufen hin zu dem Unfall, falls Sie länger im Spital liegen. Es gibt ein paar DVDs von mir noch.
Entschuldige.
Nichts passiert. Obwohl du hingelaufen bist, ist nichts passiert.
Obwohl ich Hilfe angeboten habe, ist nichts passiert.
Jetzt habe ich nämlich voll vergessen, was ich sagen wollte.
Entschuldigt.
Weiß ich nicht, macht dir nichts.
Aber ich habe die vielen Abschiede im Urlaub, Verortung, Ringstraße, Essen.
Ach so, ja. Nein, weil im Urlaub, du bist in einem fremden Umfeld, in einem fremden Land. Und lernst Menschen aus deinem eigenen Land kennen, die du nicht kennst. Und jetzt sinkt der Anspruch an das, was du brauchst, um eine Freundschaft, eine Verbindung zu haben, sinkt in dem Moment genau auf das Niveau von diesen Leuten. Weißt du, was ich meine? Du würdest aber diese Menschen natürlich...
Ist es nicht der Effekt des Unerwarteten? Du rechnest nicht damit, deine Erwartungshaltung ist bei minus 44 und dann kommt jemand, der zumindest deine Sprache schon mal gehört hat und das ist schon leibend. Also für mich deswegen so ein spannendes Thema. Wir waren nämlich
es kommt darauf an, wo du bist. Ne?
Ja, richtig.
Im Bibione,
Essen mit meinem
Waldviertel. Im Waldviertel.
Eis essen mit meinem 5-jährigen Sohn, den wir gerade vom Kindergarten geholt haben. Und wir kommen in das Eisgeschäft. Und in dem Eisgeschäft ist der Kindergartenfreund von meinem Sohn, von dem er sich 20 Minuten davor verabschiedet hat, mit dem er aber nicht gerechnet hat. Die beiden haben sich gefeiert, dass es gibt, weil sie beide nicht damit gerechnet haben, sich zu treffen. Es war Partystimmung, sie sind umhergelaufen vor Freude. Es war so wie im Urlaub, wenn du wen siehst, den du eigentlich gar nicht magst, aber kennst. Freust dich genauso, freust dich über Menschen. Das ist es schön. Freust du dich über
es
Menschen,
die du
nicht leiden kannst?
Ja, natürlich, weil du eben in einem fremden Umfeld bist, kommt aber sehr auf die Zeit an. Also wenn du jetzt einmal, du fliegst jetzt, ich weiß es nicht, du fliegst jetzt ganz weit weg, Südafrika. Ja.
Ja.
Und du bist am ersten Tag und kommst ins Hotel und irgendein Typ, den du kennst, ist auch in dem Hotel, bist angefressen. Wenn du aber schon 4 Wochen in Südafrika herumfährst und diese Tracking-Tour machst, die du immer machen wolltest, und dann kommt das größte Arschloch, das du kennst, hast du trotzdem ein Glücksgefühl, weil du einen von deinem eigenen Stamm erkennst.
Vielleicht kommt es auf die Distanz an. Wie weit muss man fahren, dass man sich über eine Begegnung mit Gernot Blümel freut?
Sagst du, mein Gott. Nicht so weit. Nicht so weit wie für einen Herbert Kickl. Aber ich gebe zu, wenn ich am Ende, ich gebe es offen zu, wenn ich am Ende dieser Galaxie bin, auf einem einsamen Planeten und dort schon 8 Jahre lang einsam verbracht habe und dann kommt der Herbert Kickl, ich glaube, dann umarme ich ihn, küsse ihn auf den Mund und freue mich, dass er da ist. Und frage ihn sofort, ob er eine Aufenthaltsgenehmigung hat.
Die einzige Chance, dass die FPÖ ihre Stimme maximiert, ist, dass sich der Herbert Kickl selber auf den Mond schießt. Also. Wisst ihr, was war interessant? Eine Plattitüde noch nie ganz verstanden.
Eine schöne Webadresse kriegt er dann, weil er schießt sich auf den Mond. Dann kriegt er kickelstarter.at.
Weil es gibt ja diesen Satz, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und mit der Plattitüde habe ich noch nie was anfangen können, weil da mache ich ja immer weiter. Weil weißt du das? Wann weißt genau. du das? Wer sagt mir, dass es ist jetzt gerade irrsinnig schön, aber irgendwas steckt ja in uns, dass wir sagen, naja, vielleicht ein bisschen was geht noch. Deswegen, ja.
Das ist bei mir bei jedem Erlebnis so. Wenn ich das Schönste erlebe, sei es jetzt zwischenmenschlich, sei es im Theater, sexuell, es ist für mich immer so, dass ich weiß, es kann noch schöner sein, weil ich könnte jetzt auch noch was essen währenddessen. Deshalb kann ich nicht auf, weil stell dir vor, du hast ein schönes Erlebnis und eine Tafel Schokolade. Also dieses Und gibt es ja immer.
Ja.
Ja. Und ich komme noch einen zweiten Gedanke, der mir zukommt. Ich finde, auch in den schönsten Dingen im Leben wohnt ein Abschied drinnen. Mir ist heute zum Beispiel eingefallen der Satz, auch wenn du ein Geschenk öffnest, ist es das Ende der Vorfreude.
Ja.
Und selbst in ganz tollen Sachen steckt immer gleich irgendwas, wovon du dich trennen musst. Und ich glaube, das sind so Miniaturabschiede, mit denen man sich arrangieren muss. Weil eigentlich, ja, wurscht.
So wie ja natürlich auch, wenn du heiratest, das ist das Ende der Liebe. Diese große Erwartung, dann heiratet man, dann ist man verheiratet und dann war es das eigentlich. Ne?
Das Ende der Verlobung ist die Hochzeit, natürlich, ist völlig
richtig. Ja. Mhm. Das Ende der Verlobung, nicht der Liebe. Ja. Die Liebe kann ja noch weiter bestehen. Toll, toll, toll. Genau.
Dafür, aber in der Scheidung wohnt dafür ein Anfang inne, der Anfang des Alimentezahlens. In jeder Scheidung wohnt ein Anfang inne, ja, das ist so, ja.
Das ist ein guter Titel. Jeder Scheidung wohnt ein Anfang inne. Das ist doch ein guter Titel.
Wir haben schon wieder so viele gute Titel. Jetzt müssen wir uns irgendwie jetzt ein letztes Mal von euch verabschieden. Und ich will das ganz pathetisch sagen. Ich habe heute überlegt, was ich euch sage am Schluss. Und das sage ich auch in der Öffentlichkeit. Wir haben das jetzt machen das schon so lange. Und ich muss sagen, ihr seid, ich sage das diesmal so, wie ich es meine. Ihr habt als Kollegen, haben wir das zu dritt begonnen. Und für mich, ich sage jetzt nur, ihr müsst das jetzt nicht erwidern, aber für mich hat das mit einer Freundschaft mit euch beiden geendet. Und das finde ich für mich eine sehr schöne Klammer dieser ganzen Podcasts. Ich weiß, ab und zu haben wir ganz viel Lust gehabt, ab und zu haben wir wenig Lust gehabt. Manchmal war es ganz super, manchmal haben wir uns übereinander geärgert. Ich bin euch wahnsinnig oft ins Wort gefallen, das tut mir nochmal leid. Aber ich finde, mir hat das auf alle Fälle in dieser ganzen Zeit, war das ein totaler Gewinn für mich. Das möchte ich euch
sagen. Wir haben als Freunde begonnen.
Und als, ich habe jetzt nicht anders auflösen. Ich weiß, das geht schon.
Es geht nicht, es geht bei
Kabarett. Kann man nicht aufhören. Man kann das nicht stehen lassen. Du,
du hast als Arschloch begonnen und er ist ein Volltrottel. Das ist.
Erst habe ich geglaubt, du bist der Arschloch, jetzt war es.
Ja, wir. Ui, der Klaus
hängt jetzt. Ist eingefroren, oder?
Heraus.
Ah, da ist er wieder. Ich habe schon oft, richtig oft gesagt, und das meine ich, habe ich auch immer genauso gemeint, es war jedes Mal nach dem Podcast so, dass es mir besser gegangen ist. Und das war am Anfang so und das ist jetzt so. Und jetzt habt ihr mich aber erstmalig aus dem Stress des Alltags, schau, ein Zeichen, aus dem Stress des Alltags in eine sehr schöne Bindung zurückgeholt. Und ich danke euch sehr dafür, weil es ist sowas wie ein sicherer Rettungsanker. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns vielleicht wieder sehen. Wie im Urlaub.
Wie im Urlaub. Nein, vielleicht also, sehen wir uns nochmal wieder.
Ich sage es dir ganz ehrlich.
Was sagst du?
10 Jahre, aber ich hoffe nicht aus den alten Gründen, dass wir uns wiedersehen.
Ja, also, das wäre natürlich also, schön. Nein, ich glaube, wir können uns natürlich als Komiker und Kabarettisten auch leisten, dass wir einmal was sozusagen ehrlich Empfundenes sagen. Es ist tatsächlich so, der Klaus hat recht. Es hat begonnen damit, dass wir uns zufällig angerufen haben. Und es ist eine Freundschaft geworden, es ist eine Therapie geworden, es ist eine Liebe geworden. Ich liebe euch beide wahnsinnig. Und,
ich liebe euch auch.
Und
ich auch. Jetzt haben wir den Podcast auf.
Jetzt haben wir es gesagt.
Endlich. Zu lang.
Aber können
wir Wir haben den nie unterbrochen.
Entschuldige, Nia, sag du.
Nein, das war es im Grunde eh schon, dass dieser Fixpunkt, den wir geschaffen haben, für das Publikum, die Leute, die uns zuhören, aber auch vor allem lustigerweise für uns selber, weil ja es so schräg ist beim Podcast, wir haben ja keinen direkten Kontakt, wir lesen uns dann nachher die Bemerkungen durch und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Facebook mir die Kommentare durchlese, so viel Liebe ist mir noch nie entgegengekommen. Mir ist oft schon Begeisterung und Freundlichkeit und Danke und es war sehr lustig und so entgegengekommen. Aber so viel Liebe und Dankbarkeit, ich meine, vielleicht liegt es auch an den Emojis, diese Herzerl, die hast halt nach der Vorstellung nicht dabei. Aber ich glaube, dass wir da etwas sehr Liebevolles und etwas sehr Schönes geschaffen haben. Und da möchte ich mich bei euch ganz, ganz, ganz herzlich dafür bedanken, weil ich ja auch weiß, wie wir sind und wie schwer es oft ist oder wie viel Angst wir auch oft haben. Ach Gott, wir können doch nicht einfach so dahin plaudern. Wir brauchen ja ein Programm, eine Vorbereitung. Und das fällt einem manchmal schwer, manchmal leichter. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Reise, sehr schöne Zeit.
Ha.
Ja, jetzt ja, ist es aus. Ne? Es ist wie das Ende.
Danke an das Publikum sagen, die ja, uns eben diesen Sinn gegeben haben. Sonst wäre es ein Telefongespräch mit ein bisschen weniger Sinn gewesen. Und
das genau
wie du sagst, es war schon schön zu wissen, dass viele gibt Leute, die mit uns mithören und mit dabei sind. Und ein bisschen gespürt haben wir euch.
Aber das stimmt.
Das Tröstende ist.
Ui, der Klaus hängt total. Klaus, du hängst total.
Heute der Hintergrund.
Klaus, man hat nicht gehört. Das ist eigentlich
hört man mich jetzt?
Jetzt geht es besser. Ich finde eigentlich ganz lustig, dass wir die letzte Folge aufgrund von technischen Problemen einfach mittendrin enden.
Ja. Verpassender geht es wohl gar nicht.
Was wolltest du sagen?
Ich habe nur gesagt, ich glaube, das Tröstende ist die Hecke hinterm Oma, diese und der Läufer. Der hat mich jetzt kurz traurig gemacht, aber die Hecke war tröstend. Dass man sich in der Natur auch bewegen muss, das war mir jetzt fremd, aber die Hecke ist tröstend. Das heißt, am Anfang des Podcasts, die ersten 20 gefüllten Folgen, waren wir nur im Hintergrund Bücherregal oder in den Super. Und jetzt ist das Tröstende ist, da draußen gibt es auch noch eine Welt und in die dürfen wir wieder.
Man muss halt nicht laufen. Sehr schön.
Man muss nicht laufen. Man muss nicht laufen. Man kann.
Man muss nicht laufen.
Wie in einem Swingerclub. Alles kann, nichts muss sein.
Dann tue ich einmal so, wenn der Podcast so wie Urlaub wäre, dann würde ich jetzt sagen, hey, vielleicht rufen wir uns einmal zusammen.
Genau, wir rufen uns zusammen, das ist sehr.
Ja. Gerne. Und wir besuchen uns einmal gegenseitig in unserer Stadt.
Besuchen wir uns doch einmal. Wenn ihr mal bei mir seid, bitte.
Im Augarten.
Im Augarten. Ja, es war sehr schön. Ich hoffe, dass...
Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder.
Ja, ich befürchte auch. Es wird auch derselbe Grund wieder sein.
Delta.
Ich sage, es ist Epsilon.
Er sagt, es ist Epsilon. Delta wird vergehen. Mhm. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen, vielen Dank, dass auch ihr uns begleitet habt die ganze Zeit. Es ist jetzt tatsächlich ein bisschen traurig,
ja.
aber es ist kein Abschied für immer. Also es ist ja oft so, wenn Beziehungen enden, man versucht es ja mit der Ex dann ab und zu wieder.
Erzähl.
Zumindest, wenn man betrunken ist. Also wir können uns ja mal ansaufen und im August einen betrunkenen Pod. Ich vermisse euch immer noch. Es war ein Fehler, dass wir aufgehört haben. Ich liebe euch so sehr. Und also wir können eins versprechen. Falls wir die Zeit nicht haben oder die Muße nicht haben oder sich irgendwie nicht ausgeht, dass wir wöchentlich das machen, vielleicht machen wir im September dann monatlich oder zumindest einen noch einmal, um die Saison einzuläuten oder so irgendwie. Tja, es ist schon so wie bei der Trennung, wir können ja Freunde bleiben.
Ja, wir bleiben Freunde. Und du kannst jetzt auch nicht Abschied nehmen. Du kannst,
nein.
Du musst, das geht einfach. Du kannst jetzt,
das ist so nicht schwer.
Du musst jetzt sagen, okay, wir bleiben über Facebook in Kontakt, sagst du jetzt.
Und es ist nicht, wonach es aussieht.
Es ist nicht, Schatz, es ist nicht, wonach es aussieht.
Es ist nicht, wonach es aussieht.
Es ist kein Podcast, nicht, wonach es aussieht.
Es ist nicht wirklich, es ist, schau, es war mit Video, es war eh nicht nur geredet, es war viel mit Hinschauen. Es ist nicht wirklich ein Podcast, sind wir ehrlich.
Ja? Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von Ihnen und auch diesmal voneinander. Das war der Podcast Alles außer Corona. Das war die Folge jeder Scheidung. Welchen nehmen wir jetzt? Welchen Titel?
Ich finde schon.
Jetzt hängt er wieder.
Das ist der Titel. Jetzt hängt er wieder. Jetzt hängt er wieder.
Wir haben dich nicht gehört, Klaus. Der Titel müsste sein, jetzt hängt er wieder. Weil
ich fand den Titel sehr schön vom Oma. Oh Gott, Gott. Also irgendwas mit Gott.
Gott sei Dank bin ich so fertig, oder?
Achso, ja, Gott sei Dank bin ich so fertig. Würden wir den Titel Idee der Scheidung steckt einen Anfang inne, würden wir private Probleme bekommen, glaube ich. Deshalb entscheiden wir uns für Gott sei Dank bin ich so fertig. In diesem Sinne, ich liebe euch. Bis bald. Und wir lieben auch Sie, meine Damen und Herren.